Herzlich willkommen zum ersten Podcast, den wir machen in einer neuen Reihe. Wir dürfen heute, und es freut mich sehr, zwei Architekten begrüßen, nämlich Christian Waldner, Gründungsmitglied von Alles wird gut, und Jan Fischer, der seit 2015 bei Alles wird gut im Team ist und die Dependance des Büros in München leitet. Unser Thema sind logischerweise die Alles wird gut und eben ganz besonders auch München als Standort mit den Projekten, wie sich das ergeben hat und entwickelt hat. Lieber Christian, wir haben mit Alles wird gut letztes Jahr 2019 20 Jahre Büro gefeiert. Was waren die ersten wichtigen Etappen in diesen 20 Jahren? Ihr habt es unmittelbar nach dem Studium gegründet. Ihr gehört zu dieser Generation, die sich nicht die Mühsal des Arbeitserfahrungs in anderen Büros angetan hat, sondern sie habt euch im Studium kennengelernt und dann das Büro gegründet. Nimm uns nochmal zurück von vor 20 Jahren, wie das war.
Ja, es ist eben tatsächlich jetzt über 20 Jahre her, 1999. Da hat es einige Bürogründungen gegeben, war offensichtlich irgendwo ein bisschen ein Fluss drinnen. Für uns war wirklich der Anlass eigentlich ein gewonnener Wettbewerb. Es war damals ein Gemeindehaus für Fliers. Das war sozusagen eigentlich wirklich der Startschuss für Alles wird gut.
Das war noch aus dem Studium heraus quasi? Oder
da ja, da waren wir einfach so in der durchmischten Situation. Herwig und ich haben noch studiert, Andreas und Friedrich hatten gerade fertig gemacht. Da waren wir so in der Situation, so was kommt jetzt, was machen wir für die Zukunft? Und ja, das war dann, ohne allzu viel zu überlegen, haben wir einfach mal einen Wettbewerb mitgemacht. Und nachdem wir den gewonnen haben, wussten wir halt so, jetzt wird es ernst. Jetzt heißt es Büro gründen, Projekt machen. Und ja, es hat halt schnell damit begonnen, dass wir gesagt haben, wir sind ja ein Team, wir möchten nicht nur das eine Projekt realisieren, sondern suchen sofort nach den nächsten Chancen, haben andere Wettbewerbe mitgemacht und hatten eigentlich von Anfang an einen recht guten Lauf, sodass weitere Wettbewerbssiege folgten, und so konnten wir sozusagen eine gewisse Erfolgsstory recht schnell irgendwo starten und von einem zum nächsten Projekt eigentlich haben dann eigentlich auch schon das eine und das andere nächste Häppchen begonnen. Stetige Vergrößerung hat dann auch dazu geführt, dass wir recht schnell auch Büro wechseln mussten. Also wir sind bisher noch nie recht viel länger als 5-6 Jahre am gleichen Standort geblieben, weil einfach irgendwo die Mitarbeiterzahl stetig gewachsen ist. Wir haben ja am Anfang zu fünft begonnen, noch mit der Ingrid, und dann im zweiten Büro waren wir so an die 20 Mitarbeiter, entsprechend schon sind die Projekte etwas größer geworden, mehr Projekte.
War das schon die Josef-Stetter-Straße,
das zweite Büro? Das zweite Büro war die Josef-Stetter-Straße. Und jetzt sind wir seit circa 6 Jahren sind wir hier in der unteren Donaustraße, wo wir eigentlich dann so den nächsten Größensprung geschafft haben, wo wir hier in die 40 bis 50 Mitarbeiter dann schnell mal hatten.
Gibt es Mitarbeiter,
die in der Phase dann einfach auch Sprung nach München dann eigentlich begonnen hat.
Gibt es Mitarbeiter, die quasi mehr oder weniger seit Anfang an, also nach der Phase der Gründungsmitglieder, noch dabei sind? Sind Leute im Team, die quasi nicht vielleicht 19 oder 20 Jahre, aber so in der Größenordnung?
Also es ist tatsächlich so, dass drei unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon im allerersten Standort dabei waren, die heute natürlich die langjährigsten Mitarbeiter sind. Das ist der Jan, die Paula und der Martin. Der Ferdi ist danach recht schnell mal gekommen. Und die allerlängste Mitarbeiterin ist aber witzigerweise unsere Maria, unsere Putzfrau.
Ich finde das lustig. Die kennt das von Anfang an. Sehr gut.
Aber sind wirklich 20 Jahre schon.
Gewachsene Kontinuitäten über die Mitarbeiter und das Team. 2015 war der Moment sozusagen, als ein zweiter ganzer Standort sozusagen eröffnet wurde, nämlich in München. Da kam dann der Jan Fischer sozusagen ins Spiel. Jetzt kurz nochmal Christian Umreis und sozusagen, was waren so die Umstände, die dazu geführt haben, dass man quasi ein zweites Büro in Deutschland gegründet hat? Dann doch nach immerhin 15 Jahren sozusagen schon Büro habend, was waren da sozusagen die ausschlaggebenden Gründe?
Also wir haben schon recht lange immer wieder Wettbewerbe mitgemacht in Deutschland, hatten länger schon einen Fokus auf den für uns sehr spannenden Markt. Und dann so unsere ersten Wettbewerbe gewonnen, so rund um 2010, 12 rum, hat sich so langsam gehäuft, dass wir immer wieder Projekte akquirieren konnten in Deutschland. Und dann war es eben 2015 wirklich so, dass wir in München 3 Wettbewerbe innerhalb von kürzester Zeit in der gleichen Stadt gewonnen haben. Und das war dann mit ausschlaggebend, dass eigentlich die Entscheidung dann für den Standort München gefallen ist. Es hat uns sozusagen generell schon ein bisschen gekitzelt, eine Niederlassung in Deutschland zu machen, aber dass es dann speziell München geworden ist, hat er wirklich mit dem speziellen Wettbewerbserfolgen dann 2015.
Aber man muss schon sagen, sozusagen ist das schon ein relativ, man braucht doch einen längeren Atem sozusagen, also diese, sozusagen diesen Markt zu bedienen etc. Wenn du sagst, zwischen 2010 und 2015, das ist nicht eine Endlosange, es hat schon einen Moment gedauert, der sozusagen bis dann quasi es gegriffen hat und dann sozusagen eh gleich voll.
Ja, absolut. Also wir haben wirklich viele Wettbewerbe gemacht in Deutschland und hatten auch schon wirklich jahrelange eigentlich eher Misserfolge oder vielleicht doch erste Preise und die dann schlussendlich nicht beauftragt worden sind. Also da hat es uns in Deutschland immer wieder mal ein bisschen zurückgeworfen. Wir haben zum Beispiel schon sehr früh mal einen riesengroßen Wettbewerb für Adidas gewonnen, der dann nicht beauftragt worden ist. Also so hat am Anfang eigentlich immer wieder so irgendwo, man hat die gewissen Chancen und den Markt gesehen, aber man hat auch gesehen, ups, so leicht ist es gar nicht. Und ja, dann haben wir aber schlussendlich dann doch unsere ersten Wettbewerbserfolge auch in Aufträge ummünzen können. Und so ist es dann eigentlich dann doch wieder dann plötzlich sehr schnell gegangen.
Ich glaube, das ist eine wichtige, ein Detail, weil man hat immer so das Gefühl, es ist einfach alles führt zum Erfolg. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man auch versteht, manche Dinge muss man machen und dann allalong funktioniert es. Lieber Jan, als du das erste Mal von den Alles wird gut als Jobausschreibung, nehme ich an, gehört hast, was ist denn Alles wird gut für einen Ruf vorausgeeilt? Als Münchner Architekt, kanntest du das, was mit ihnen assoziiert? Österreichisches Büro generell, Alles wird gut im Speziellen, was waren denn so deine Vorstellungen von Alles wird gut?
Ja, war natürlich schon bekannt, sage ich mal, und ja, schon auch so ein bisschen die Wiener Frische, sage ich jetzt mal. Galt immer noch als junges Büro, was wir, glaube ich, auch eigentlich insgesamt sind. Ja, irgendwo ein Stück weit auf jeden Fall jung und frisch vom Denken. Ich habe mir das natürlich dann schon auch genau angeschaut, sage ich mal, bevor ich den Job angetreten bin, um einfach zu wissen, was steht da für eine Struktur dahinter, und war sehr angetan, weil einfach immer diese Jugend und Frische halt schon kombiniert war von vornherein mit einer sehr professionellen Haltung zu den Dingen und dass Dinge einfach, sage ich mal, auch Standards haben, gut organisiert sind. Weil das war natürlich schon auch ein Sprung ins kalte Wasser, sage ich mal. Damit zu dem Zeitpunkt, wo ich dazu kam, waren 2 Projekte quasi beauftragt. Der dritte Wettbewerb kam dann erst danach, dass der gewonnen wurde. Und das war natürlich schon auch ein Riesenvolumen, wo klar war, dass man relativ schnell da auch sehr schnell große Strukturen aufbauen muss. Und das geht natürlich auch nicht einfach so als Kickstart, sondern man muss das auch sukzessive erstmal am bisherigen Standard aufbauen und dann schauen, dass man das dann irgendwie langsam runterträgt. Ne? Und die Verbindung, sage ich mal, von der Wiener Frische und vielleicht auch einer gesunden, ich sage jetzt mal so, Naivität, aber gemischt mit einer gewissen Professionalität, war, glaube ich, auch der Grund, dass wir zu dem Zeitpunkt einfach 3 Wettbewerbe gewonnen haben. Weil, also zum einen war ein Schub da im Wohnungsbau in München, das hat man einfach ganz klar gemerkt. Also es gab viele neue Viertel, die insgesamt entwickelt wurden. Das heißt, wurden sehr viele Ausschreibungen rausgeschickt, an denen wir uns dann auch zum Teil beteiligt haben. Und ich glaube, wir haben einfach eine Position besetzt, die, also ich spreche jetzt von mir, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch nicht dabei war, aber letzten Endes dann im Laufe schon, war das eine Situation, wo wir einfach eine Nische besetzen konnten, die, glaube ich, von den Münchnern, auch von vielen auswärtigen Büros nicht besetzt wurde. Die Herangehensweise an komplizierte Grundstücke, also es waren halt alles keine Filetgrundstücke mehr, ja, sondern es waren schon Grundstücke, die hatten gewisse schwierige Rahmenbedingungen wie Schallschutz, vielleicht auch irgendwo schwierige Belichtungssituationen, eine deutlich größere Dichte als die Ausschreibung davor in München, also wo einfach die Stadt auch gesehen hat, wir müssen jetzt wirklich mehr Dichte schaffen. Und gleichzeitig aber auch eine funktionale Dichte, also eine Nutzungsmischung, die so in München der Form einfach noch nicht da war. Also wo die Stadt, glaube ich, auch gelernt hat aus den bisherigen Projekten, dass da einfach ein bisschen mehr an Nutzungskonzentrierung da sein muss. Und ich glaube, da haben wir halt schon aus Wien eine Wahnsinnsexpertise gehabt mit diesen Kombinationen von Gewerbenutzung, von sozialen Nutzungen in Kombination mit dem Wohnen, mit einer dichten Situation, wo man dann eben auch diese ganzen Knoten zerschlagen muss, wie schaffe ich trotzdem Privatheit oben und unten eigentlich eine sehr, sehr dichte, interessante Situation.
Genau, im Detail schauen wir uns nochmal bei den Projekten an, aber du sprichst natürlich einen wesentlichen Aspekt an, sozusagen, dass dieses, also schön, dass Wien als so frisch wahrgenommen wird und alles wird gut und das Junges hat, aber auch sozusagen diese Kompetenz quasi im Wohnungsbau und vor allen Dingen auch im sozialen Wohnungsbau ist ja etwas, was sozusagen eine lange Wiener Tradition hat. Christian, magst du kurz sozusagen, ist das etwas, was man sich oder was man in Wien sich immer bewusst war oder ist gerade dieser Blick von außen, sage ich mal sozusagen vom deutschen Markt auf insbesondere Wiener und gar nicht nur österreichische Architekten etwas, wo man sich erst bewusst geworden ist, wie viel Expertise man da eigentlich schon mitbringt in, sage ich mal, anspruchsvollen Wohnungsbau, der auch unter budgetärem Druck quasi passieren muss? Was war da so deine...
Ich glaube schon, dass es immer hilft, wenn man sieht, okay, man kommt mit irgendetwas außen irgendwo gut an, dann merkt man natürlich auch, okay, es ist was Besonderes, das checkt man oft selbst nicht, weil, wenn man an seiner eigenen Arbeit sitzt. Natürlich hatten wir in Wien wirklich eben rein von den Projektvolumen und von den Projektmengen, war uns schon klar, dass man schon viel im Wohnbau gemacht haben und entsprechend auch die entsprechende Expertise haben. Aber dass die auch dann eben im Ausland eben entsprechend gut ankommt, das war auch nicht von vornherein klar und hat uns aber natürlich gefreut und ist natürlich weiterhin sichtbar, allein durch die Vielzahl an Ladungen, die wir erhalten, gerade eben aus Deutschland, dass man da ja primär auch immer im geladenen Wettbewerb dabei sind. Das zeigt schon auch, welche Anerkennung Wiener Architekten gerade im Wohnbau eben in Deutschland hier haben.
Es war von euch aber sozusagen auch von Anfang an auch klar, dass man quasi jemanden aus München oder einem Bayern, ich weiß gar nicht, Jan, bist du Bayer?
Mittlerweile schon.
Ich glaube, wienerisch wieder Christian ist, genau, bist du auch der Bayer. Aber es war sozusagen von Anfang an klar, dass man jemanden braucht von vor Ort, der, sag ich mal, auch so die Szene vor Ort irgendwie kennt und sozusagen auch mit einem Netzwerk kommt. Das war nicht die Idee, dass man quasi einen Projektleiter aus Wien nach München verpflanzt. Oder gab es diese Idee auch mal? Wie wichtig ist es sozusagen, so dieses Netzwerk vor Ort irgendwie auch zu haben?
Ja, das ist schon sehr wichtig. Also die Idee war immer schon, dass der Jani wirklich ein Büroleiter wird. Entsprechend, es ist nie darum gegangen, nur ein Projekt in München umzusetzen oder zwei Projekte oder drei, sondern es ist wirklich immer darum gegangen, dass man doch da wirklich eine Niederlassung ausbauen hier was Langfristiges aufbauen. Entsprechend ist es natürlich schon auch wichtig, dass man irgendwo die lokale Expertise hat, die lokale Vernetzung hat. Und natürlich ist es heute auch umso wichtiger, dass der Jan dann natürlich auch gewisserweise als unser Sprachrohr sozusagen in München auch präsent ist.
Es ist jetzt ja auch in 5 Jahren gelungen, also wir haben gleich bei der Weihnachtsfeier, wo immer gerne die Statistiken irgendwie nochmal runterrattern. Es ist ungefähr die Hälfte der Projekte, stimmt das, oder über die Hälfte sozusagen sind im Moment Deutschlandprojekte, die das Büro beschäftigen. Kommt das ungefähr hin?
Wir haben 8 Projekte, glaube ich, die derzeit in München noch laufen, meines Wissens. Eins haben wir schon abgeschlossen.
Meines Wissens, gut.
Ja, also naja, es gibt natürlich Projekte, die sind so am Anlaufen oder Studien und wo wir jetzt noch nicht von einem konkreten, tatsächlichen, immer laufenden Auftrag sprechen kann. Es gibt natürlich auch Situationen, wo sich schon seit längerem was anbahnt. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Aber prinzipiell, ja, ich glaube, das ist schon deutliches Potenzial, also was da drin steckt.
So Umsätze sind sicher über die Hälfte in Deutschland mittlerweile.
Genau, ihr macht ja sozusagen aus dem Münchner Büro heraus ja sozusagen auch den ganzen deutschen Markt. Also das heißt, das sind die Münchner Projekte, aber verstärkt auch immer wieder Hamburg etc. Also es gibt andere Standorte, die nicht zwangsläufig nur aus München sind.
Also es ist aktuell eben schon, wir haben so viel Arbeit in Deutschland, dass die absolut nicht durch unsere Niederlassung in München abgedeckt werden können, sondern wir haben viele Leute in Wien hier sitzen, die an deutschen Projekten sitzen. Und unser Ziel ist einfach schon, dass man Projekte, wie du ansprichst, aus Hamburg, Essen oder sonst was, dass man die dann eher von Wien aus bedienen und unsere Münchner Niederlassung, die ja viel kleiner ist als das Wiener Büro, sozusagen eher den Fokus auf die Münchner oder bayerischen Projekte hat.
Also auch die Münchner Projekte profitieren eigentlich, sage ich mal, vom Wiener Standort. Also wir haben ja einfach einerseits diese noch kleine, feine Bürostruktur mit knapp 20 Leuten, mittelständisches Büro. Auf der anderen Seite, sage ich mal, auch den Kreuzer im Hintergrund mit wirklich 60 Leuten, die halt auch dann unterstützen können und wo wir auch sehr große Synergieeffekte einfach erzielen können.
Erzählt mal ein bisschen sozusagen, also wie funktioniert es in der Praxis sozusagen, wie viel Austausch findet statt, wie... Also dieses sozusagen, dieses quasi noch fast ein bisschen wie Werkstattcharakter quasi mit 20 Leuten versus, wie du sagst, irgendwie Kreuzer oder Dampfer in Wien. Was sind denn da sozusagen die Vorteile eben von so zwei Standorten, die, sag ich mal, in sich vielleicht auch nochmal unterschiedliche Dynamik haben? Und dann natürlich die obligate Frage der Österreicher und der Deutsche, wie geht sich das aus? Ihr seid ja ein insgesamt sehr international aufgestelltes Büro, also das heißt, das beschränkt sich ja jetzt nicht auf Österreicher und Deutsche. Aber was sind denn da so, also was sind denn so die Gepflogenheiten irgendwie im Alltag, wie sozusagen so eine Kommunikation zwischen zwei Städten und zwei Standorten funktionieren kann?
Ist natürlich eine Herausforderung, weil Kommunikation in der Architektur spielt eben schon eine immense Rolle. Also man muss irrsinnig viel reden und man ist eigentlich immer wieder überraschend, wie viel man sich austauschen muss und sich treffen muss und so weiter. Von dem her ist das natürlich schon eine zentrale Herausforderung. Prinzipiell versuchen wir meistens aber schon natürlich die Projekte an einem Standort irgendwo anzusiedeln, sodass innerhalb eines Projektes natürlich eben die Hauptkommunikation schon noch einfach über den Tisch hinüber funktioniert. Stimmt aber, dass wir auch das nicht immer haben, sondern dass wir eben teilweise eben auch durchaus Projekte in gemischten Strukturen, teilweise in Wien, teilweise in München realisieren. Und dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Ich sage mal, softwaretechnisch alles kein Problem, weil man heutzutage CAD-technisch arbeitet man in ein 3D-Modell hinein, egal von wo aus sozusagen, da spielen die Standorte eigentlich keine große Rolle. Aber es spielt natürlich schon nach wie vor eine wichtige Rolle, dass man sich einfach trifft, dass man kurze miteinander über ein Problemchen oder eine Zeichnung drüber schaut, miteinander reden kann, das besprechen. Und da sind natürlich zwei Standorte oft schon etwas schwieriger. Da versucht man das dann auch irgendwo wieder über neue Techniken, Videokonferenzen und so weiter ein bisschen zu kurzlebiger zu machen. Trotz allem ist es aber nach wie vor einfach schon wichtig, dass die Leute hin und her fahren, um da wirklich den 1-zu-1-Austausch entsprechend zu gewährleisten.
Erinnert dich, ich komme gleich nochmal zu dir an, aber erinnert dich sozusagen die Situation des Gassenlokals und der Bürosituation in München ein bisschen an die Anfänge, wie es in Wien war, also das allererste Büro war ja so ein Gassenlokal, also hast du ein bisschen so einen Verjüngungsmoment, wenn du nach München fährst und dann das Gefühl, das ist jetzt hier ein bisschen so wie vor Anfang der 2000er Jahre gibt es das und das ist quasi Wien ein bisschen seriöser ist und ein bisschen München der Partystandort, das stimmt nicht, weil das ist es da wie dort.
Gibt's Nein, absolut. Also die Lokalität selbst, die erinnert mich absolut an unsere ersten 5-6 Jahre. Ich genieße das auch sehr, wenn ich nach München komme, dort sozusagen in die Struktur einzutauchen, das zu sehen, wie die Leute dann eben einfach irgendwo rausgehen auf dem Gehsteig und dort ihren Kaffee trinken und dort sozusagen die kurze Kommunikation führen oder, keine Ahnung, Themen wie das gemeinsame Mittagessen und so weiter, da merkt man natürlich, dass so eine kleinere Bürostruktur einfach noch wesentlich persönlicher, direkter funktioniert. Der Austausch untereinander, das Miteinander einfacher zum Handhaben ist. Da ist sicher das Büro in Wien mittlerweile einfach eine andere Größenordnung. Da muss noch viel mehr gesprochen und strukturiert und
gearbeitet. Ja, genau, in der Partyzone in München. Nein. Sag nochmal sozusagen, was gelingt es dir sozusagen eben so diese Aura, das alles wird gut, Büros in deinem Münchner Team zu verbreiten, also sozusagen diese Unternehmenskultur, nicht nur sozusagen in dieser technischen, praktischen, standardisierten Form, sondern dass man schon eben diesen Spirit, der doch sehr stark einfach bei alles wird gut auch ist. Ist das etwas, was du sozusagen quasi aktiv ins Team reinträgst oder man das fördern kann oder du merkst, dass es Unterschiede gibt, wenn du mit den Wiener Kollegen arbeitest, als wenn du mit den Münchnern zu tun hast?
Also es ist natürlich, sagen wir schon, eine ständige Herausforderung, ist ganz klar, die zwei Standorte. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass, glaube ich, das, was den Spirit ausmacht, ist eine sehr große Freiheit, die man irgendwo auch genießt bei der Bearbeitung, was jetzt nicht heißt, dass die Leute alleine gelassen werden, aber dass man im Prinzip schon auch eine Verantwortung und auch eine gewisse Entscheidungsfreiheit den Leuten gibt. Und das habe ich sehr schätzen gelernt und das versuche ich natürlich auch weiterzugeben. Grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass München, Wien ist ja so eine Mitteldistanz. Also es führt natürlich auch dazu, dass der Christian ist sehr oft da, der Herwig ist da. Wir haben jetzt zweimal im Jahr im Prinzip auch extra so eine kleine Büroparty als Event eingeführt, wo wir einfach nochmal alle zusammen mit den Partnern feiern, reden und uns austauschen können. Und das sind alles so Dinge, die, glaube ich, dazu führen, dass wir uns jetzt da nicht abgehängt fühlen oder so. Und ich glaube, die Idee von Alles wird gut ist auch so stark, dass sie sich an den zwei Standorten trägt. Abseits der Standards, die man natürlich ganz klar irgendwo durchsetzen muss und die man auch erstmal. Also manche Fragen stellen sich ja erst quasi mit zwei Standorten, die man, sage ich mal, mit einem Standort tendenziell nicht alle vielleicht auch verschriften muss. Diese ganzen Fragen haben sich eigentlich 2015 dann auch viele zum ersten Mal oder zum ersten Mal in dieser extremen Form gestellt, ist natürlich klar. Aber da sind wir auch mit dem Wachstum des Wiener Büros, sage ich mal, auch, glaube ich, an den Punkt gekommen und ich denke, das hat wahrscheinlich insgesamt zur Professionalisierung, zur weiteren Professionalisierung der beiden Standorte eigentlich beigetragen, dass man da eh schon was entwickeln muss und es dann nur noch weiterentwickeln konnte.
Genau, diese Wachstumsideen. Wie verbindend ist die gemeinsame trennende Sprache? Also ich beobachte so Tendenzen im Wiener Büro, dass wir plötzlich uns alle noch ein bisschen wienerischer fühlen, umso internationaler wir agieren, inwieweit man tendiert immer dazu, so zu tun, als wenn das alles das Gleiche ist. Christian, du kommst, glaube ich, überhaupt ursprünglich aus Südtirol auch. Also das ist ja auch alles immer das Gleiche quasi und dann im Detail ist es doch nicht so. Ist das ein Thema, irgendwie, dass man sich plötzlich sehr deutsch fühlt, wenn man im österreichischen Büro ist oder sehr österreichisch/südtirolerisch? Gibt es da, oder ist das alles dann doch sehr individuell und es ist sehr
personenabhängig? Ja, wenn man sich mal die Mitarbeiterverteilung anschaut, ist, glaube ich, im Wiener Büro der Piefke-Anteil auch relativ groß. Insofern, glaube ich, fühlen sich wahrscheinlich alle ein Stück weit als eingewienerte Deutsche oder wie auch immer. Und ich glaube, wir nehmen in München natürlich auch was davon mit, irgendwo ein Stück weit. Also wir werden lustigerweise jetzt mittlerweile schon eher auch als Münchner Büro wahrgenommen, ja, aber halt schon immer mit dem Wiener Touch.
Und in der Tendenz ist das was Positives, wenn
absolut.
Ich das jetzt da.
Okay. Ja. Ja, also das ist schon immer ein Thema und auch immer ein Start für, eine, für ein Gespräch. Also das kommt eigentlich immer ganz gut.
Das ist sehr gut zu wissen. Das ist ja auch nicht überall gleich, irgendwie nicht, dass man sozusagen das Wienerische immer als Sympathisches empfindet. Das gibt es ja auch noch was davon. Aber ist doch, genau, genau, ist doch gut, wenn das in München gut ankommt. Nicht so neu und das gar nicht so hinterfragen. Wir haben schon ein bisschen sozusagen eben Kommunikation spielt eine große Rolle. Ich mag die Idee von Kontrollverlust als Chance, also dieses sozusagen das doch einfach Vertrauen. Die Währung ist, die einfach schon einen großen Unterschied macht. Was sind denn eben auch Synergien? Also gibt es sozusagen Kompetenzen, die quasi im deutschen Büro, sage ich jetzt mal, angesiedelt sind, die auch jetzt sagen wir, Wohnbau Österreich irgendwie voranbringen? Also dass ihr Dinge dort mitnehmt, lernt, Standards, Dinge, Gepflogenheiten, die sie machen, die sie machen, die anderen. Was sind denn da so die Learning Effects?
Also ich glaube schon, dass wir eben jetzt von der technischen Umsetzung, gestalterische Themen, insgesamt einfach stärker auch, würde ich mal sagen, generell die architektonischen Themen, da waren wir sicher gut gerüstet und haben viel Know-how in die deutschen Projekte gebracht. Aber es ist natürlich auch nicht immer alles nur rosig. Also man muss auch sagen, dass wir uns schon auch mit vielen Sachen dann am Anfang durchaus auch schwer getan haben. Und da war dann teilweise eben tatsächlich das, was der Jan schon angesprochen hat, schon eine weitere Entwicklung insgesamt vom Büro, alles wird gut sozusagen notwendig, dass wir uns da in die Richtung wirklich noch besser aufstellen können, so dass wir irgendwo wirklich dem deutschen Markt, der in der Architektur schon ein bisschen anstrengender vielleicht ist, dem auch gerecht werden können.
Was heißt das? Anstrengender? Oder gibt es Beispiele sozusagen, wo man sich einfach adaptieren musste? Was sind so?
Also ich kenne jetzt den Wiener Markt nicht so, ich kriege es halt nur von Kollegen mit. Ich habe so das Gefühl, dass der Organisationsaufwand und der, ich sage jetzt mal, Bürokratisierungsgrad in Deutschland tendenziell deutlich höher ist. Also auch das Leistungsbild ist sicherlich ein anderes, was der Auftraggeber erwartet, was man natürlich auch ohne weiteres dann wieder mit vielleicht höheren Kosten, aber auch höheren Honorar verbinden kann. Aber es ist schon, glaube ich, tendenziell noch ein Stück weit kooperativer hier, so zwischen den einzelnen Partnern. Es gibt ja auch so ein bisschen diese kooperativen Bauträgerverfahren, die gibt es in Deutschland mittlerweile auch, aber eher, sage ich mal, als Randerscheinung. Und das ist, glaube ich, schon eine Sache, die so den Geist hier geprägt hat. Ja. Wo, glaube ich, beide Seiten auch davon profitieren können, dass man einfach sagt, okay, wir stellen jetzt auch mal die Konstellation vielleicht ein bisschen in Frage, wie sie in Deutschland so geübt wird, die manchmal auch wahnsinnig aufwendig ist, mit wahnsinnig viel Verschriftung verbunden ist. Auf der anderen Seite führt es vielleicht auch dazu, dass der ein oder andere Aktenvermerk, sage ich mal, seinen Weg nach Wien findet und auch hier mal angewendet wird, wenn es einfach Projekte gibt, die da nochmal eine andere Kooperationsform erfordern. Also das ist, glaube ich, schon, sind schon unterschiedliche Welten teilweise, obwohl sehr viel Ähnliches da ist, aber so diese Unterschiede sind definitiv da.
Wir schauen uns dann eh gleich noch im Detail sozusagen noch ein paar einzelne Projekte an. Vielleicht jetzt nochmal, Christian, an dich die Frage sozusagen, weil München ist, sage ich mal, der größte, zweite Standort und alles wird gut, aber es gibt ja auch sozusagen Tendenzen oder sozusagen auch kleinere Teameinheiten außerhalb Österreichs. Das heißt, sozusagen gibt es da auch einen Lerneffekt, dass man sagt, gut, das funktioniert sehr gut in München, wir strecken unsere Fühler jetzt auch in weitere Nachbarländer aus. Ist das, ja.
Also es ist definitiv ein Ziel und der Wunsch von alles wäre gut, dass wir weiter international wachsen, dass wir eben auch in anderen Ländern Projekte umsetzen können. Das, wie du sagst, das haben wir jetzt zurzeit ist ein bisschen was in Planung. Slowakei, Tschechien, Luxemburg, Südtirol war für uns schon länger immer ein Pflaster. Ist aber schon alles noch sehr so mitteleuropäisch, würde ich sozusagen mal eingrenzen, ist aktuell sozusagen unser internationaler Horizont und der wäre durchaus auch schön und wünschenswert, wenn wir da noch ein bisschen internationaler werden. Und da hoffen wir und sind sicher dahinter, dass das auch zum Ziel führt.
Seid ihr mittendrin als junges Büro, nicht? Das ist ja gerade erst begonnen. Das ist ja noch viel vor. Wir wollten uns jetzt 3-4 Projekte noch mal ein bisschen genauer anschauen. Also vielleicht erzählt der eine und der andere, was denn also die Besonderheiten sind. Jan, du hast schon ein bisschen von den anspruchsvollen Bauplätzen gesprochen. Ich greife jetzt einfach mal die Judelstraße, ein Wohnquartier raus, das schon sehr fortgeschritten ist. Also es soll Ende dieses Jahres auch schon fertig werden. Es ist sozusagen, es sind 373 Wohnungen, aber auch Punkthäuser. Es sind Künstlerateliers gedacht und weist uns einmal sozusagen diesen Platz da mit der etwas bezahlten Nudelstraße. Das ist jetzt kein wahnsinnig schöner Name als Adresse, aber dort steht es. Das ist also die Eckbedingungen oder Rahmenbedingungen.
Also grundsätzlich ist es eine Lage am Stadtrand im Münchner Westen. Die Südseite des Grundstücks grenzt direkt an die Autobahn, die nach Lindau führt, somit eigentlich die Schokoladenseite, aber gleichzeitig auch die Schattenseite, in Anführungszeichen, dadurch, dass eben da die Verkehrsbelastung da ist. Wir haben darauf, sage ich mal, mit einer differenzierten Bebauung reagiert. Es gibt eine Randbebauung, die dieses Gesamtquartier, und das ist mit 370 Wohnungen, ist es einfach ein eigenes Quartier, also es ist schon fast ein kleiner Stadtteil, etwas abschirmend gegenüber dem Verkehr, gleichzeitig aber auch trotzdem freundlich nach außen wirkt, durch eine starke Differenzierung. Wir haben innen diese Punkthäuser, die auch zu sehr unterschiedlichen Situationen führen, hinsichtlich der Abstände, der Höhenstaffelung, also sagen wir mal, eine sehr relativ spannende Abfolge von Stadträumen, die sich ergeben. Und dann natürlich die Nutzungsmischung, die von vornherein vorgegeben war. Also wir haben drei unterschiedliche Wohnformen dort. Es gibt ein Generationenwohnen, es gibt eine Demenz-Wohngemeinschaft, es gibt ein Wohnprojekt, was im Prinzip Leute dahin bringt, die aus der Wohnungslosigkeit kommen. Also so ein Münchner Fördermodell, was da auch verwirklicht wird mit einigen Wohnungen. Und wir haben die Künstlerateliers, wir haben zwei Kindertageseinrichtungen. Wir haben ein Quartierstreff, was von der evangelischen Kirche betrieben wird. Und wir haben ein Familienberatungszentrum, was eher, sage ich mal, sich an Familien richtet und da eben soziale Beratung herstellt. Und das Ganze ist natürlich, sage ich mal, auch ein Riesenprojekt für den Bauherrn. Wir kosten 530 Millionen Euro, also glaube ich, eines der größten Projekte, die der Bauherr in den letzten Jahrzehnten überhaupt gemacht hat. Und hat natürlich auch einen entsprechenden Stellenwert, das war uns von vornherein bewusst. Und wir haben da natürlich auch für viele Punkte, die uns wichtig waren, gekämpft, was jetzt auch die Anbindung der verschiedenen Nutzungen aneinander betrifft und aber auch letzten Endes den Leuten trotzdem ein Zuhause zu bieten, trotz der verschiedenen Anforderungen, die da waren.
Und solche Projekte haben dann sozusagen in der Stadt schon auch sehr Strahlkraft, so wie das klingt. Also es klingt ja schon insgesamt ambitioniert, wie du sagst, in der Nutzung, in der Art, wer das alles sozusagen mit mag, etc., dass das sozusagen schon auch für München sozusagen was ein Experiment ist, sage ich einmal, oder etwas. Auch für Wien wäre das durchaus ein Experiment, nicht? Das ist jetzt auch nicht.
Das Überraschende dabei war eigentlich, also ich habe ja vorher auch eine Zeit lang schon in München gearbeitet, dass wir da eigentlich mit offenen Armen dann auch empfangen wurden, sage ich mal, hinsichtlich eben Abstandsflächenregelungen oder sonstige Sachen, die sich bei anderen Projekten, die ich davor bearbeitet habe, auch als schwierig erwiesen haben. Und es lag schon, glaube ich, auch an der Strahlkraft des Projekts, wo man einfach sagt, okay, da macht jemand jetzt mal wirklich was anderes und das wollen wir auch unterstützen. Und das zieht sich ein bisschen durch die ganzen Projekte, finde ich. Also das ist schon der unterschiedliche Ansatz, der sehr stark aus dem Stadtraum kommt und der aber auch, glaube ich, trotz allem eine gewisse Einfachheit hat, die man Leuten auch in 3-4 Sätzen erklären kann, eigentlich in der Regel, und die auch viele Leute mitnimmt. Ja. Und das unterscheidet uns, glaube ich, nach wie vor schon auch von vielen Mitbewerbern und anderen Büros, die vielleicht aufgrund der langen Erfahrung in München schon viel zu schnell im Klein-Klein sind, glaube ich.
Ich schließe gleich an mit einem zweiten Projekt, nämlich dem Wagnis West, ein Genossenschaftswohnbau. Das hier magst du uns da sozusagen, also das klingt jetzt nicht so unähnlich, sage ich mal, sozusagen auch der Ludelstraße, ist auch wieder ein Wohnbau, hat auch eine gemischte Nutzung. Sind da so die Besonderheiten? Wagnis West, schon ein ambitionierterer Name, Ludelstraße.
Ja, der Name Wagniswest kommt wirklich von der Genossenschaft, die Wagnis heißt und die sich auch auszeichnet sozusagen. Ich glaube, da ist der Name schon wirklich auch Programm, dass die auch ein gewisses Wagnis eingeben möchten und wirklich offen sind sozusagen für spezielle Wohnbauten und für spezielle Wohnformen.
Aber auch kombiniert mit der zweiten Genossenschaft ist eben die München West, die sagen wir, eher traditionell unterwegs ist und jetzt, sage ich mal, auch seit längerem Zeitraum mal wirklich mit denen zusammen in Kooperation ein großes Projekt auf die Beine stellt. Und das ist eigentlich diese interessante Mischung, die da entsteht. Deshalb der Name. Ja.
Und was ist das Wagnis von Wagnis West? Oder was ist das, das Wohnexperiment dort? Oder was sind da so die...
Also es ist insgesamt in einem großen Stadterweiterungsgebiet im Westen Münchens angeordnet. Das Freiham, das ist wirklich vergleichbar in Wien mit Seestadt Aspern. Das ist auch ein wahnsinniger, ich weiß gar nicht wie viel, aber ich glaube
20.000 Einwohner, der eine Teil, und dann gibt es noch den nächsten Realisierungsabschnitt, wo nochmal die gleiche Menge hinzukommt.
Also ein sehr großes Gebiet insgesamt, das Gebiet selbst natürlich auch wieder mit entsprechend vielen Anforderungen, das alles zu managen, das insgesamt sozusagen zu einem gelungenen Stadtbaustein zu schaffen. Das ist natürlich das eine Experiment und das andere Experiment ist natürlich dann wieder auf dem eigentlichen Bauplatz selbst eben für eine genossenschaftliche Institution einen Wohnbau zu planen, der aber eigentlich wirklich eben fast eigentlich wie Baugruppensituation eigentlich umgesetzt werden soll. Also man hat es nicht mit einem einzigen Gegenüber zu tun oder eben mit zwei, sondern im Endeffekt auch die Genossenschafter stecken ja auch dahinter und da ist nochmal mehr natürlich die Diskussion und der Austausch einfach nochmals, wie man sich vorstellen kann, ein aufwendigerer und ja, darauf muss man sich aber einlassen und das führt dann sicherlich aber auch zu speziellen Entwicklungen, zu speziellen Wohnformen, zu starken Durchmischungen und ja, schon zu besonderen Lösungen.
Also es ist auch ein ganz gutes Beispiel, weil es ein Projekt ist, wo schon, sage ich mal, ein relativ gut entwickelter Bebauungsplan eigentlich da war, wo die Stadt eben auch schaut, dass sie dieses Thema der Nutzungsmischung gut reinbringt, den wir aber, also es gibt diese berühmte Münchner Mischung, wo man einfach sagt, okay, wir wollen auf einem Grundstück im Prinzip auch unterschiedliche, ja, sag ich mal, Gehaltsklassen oder, sag ich mal, auch soziale Mischungen herstellen, die zwischen einem frei finanzierten und auch einem stark geförderten Wohnungsbau. Und da kommt jetzt eine Genossenschaft rein, die das auch schon alles abbildet, aber natürlich auch nochmal einen ganz viel höheren Gemeinschaftsanspruch hat. Ja. Und da war schon auch eine Anpassung des Bebauungsplans einfach erforderlich. Also wir haben da ein relativ großes Rad gedreht, sage ich mal, mit vielen Sonderlösungen, um auch das dann auf diesem Grundstück, das auch wieder viele Implikationen hat, nur von einer Seite richtig erschlossen werden kann, weil es ja von den anderen einfach beschränkt ist.
Wie viele Wohnungen sprechen wir dort?
150.
Okay. Mhm. Es gibt dann noch ein weiteres Bauprojekt eben in Freiham, in diesem Entwicklungsgebiet, nämlich sozusagen das Wohnungsensemble Freiham, 255 Wohnungen. Das sind da so die Spezifika, das hat auch wieder sozusagen dann wieder diesen öffentlichen Raum sozusagen zwischen den einzelnen Baukörpern, auch wieder sozusagen Gewerbeflächen im Erdgeschoss, also dieses sozusagen Stadt da oder dieses bisschen Urbane reinbringen. Spielt schon überall eine Rolle?
Also bei dem Projekt, das ist halt wirklich eigentlich die eigentliche Quartiersmitte in dem späteren fertigen Freiraum. Entsprechend soll doch der städtische Bauträger, die Wohnbaugesellschaft GEBOFAG, nicht nur Wohnungen realisieren, sondern einfach auch für die Stadt selbst eine Vielzahl an städtischen kommunalen Nutzungen. Also da kommt dann Bildungslokal rein, eine Bibliothek, ein Gesundheitszentrum, ein Stadtteilkulturzentrum, zwei Häuser für Kinder. Also das ist für sich sozusagen schon eine Stadt für sich. Und für uns war es dann natürlich nochmals auch ein Aufruf an an uns als Architekt wirklich irgendwo einen heterogenen Stadtteil hier in diesem Baustein sofort zu schaffen. Und das war halt vom Konzept her schon das Thema, dass man hier wirklich die großen Nutzungen aufgliedern in kleineren Häusern, die dann dementsprechend auch unterschiedliche Gestaltungen, unterschiedlichen Farbakzente erhalten sollten, um hier sofort einfach irgendwo einen lebendigen Baustein statt sozusagen hinzusetzen. Schlussendlich ist das eigentlich immer wieder das Problem dieser großen Stadterweiterungen, dass einfach in sehr kurzer und sehr schneller eben Zeit, dass einfach so viele große Nutzungen aus der Hand eines Architekten sehr schnell dorthin gestellt werden. Und das führt natürlich oft schon zu relativ monofunktionalen Strukturen, die dann von der Stadt nicht so angenommen werden, wie es eigentlich der Initiator, die Stadt selbst eigentlich sich vorstellt oder auch der Architekt sich vorstellt. Und das ist eigentlich oft gar nicht so einfach.
Genau, das ist natürlich der unglaublich spannende Moment der Architektur, dass man es hinstellt und dass es dann erst beginnt, nicht? Also sozusagen dieses, wie es sich entwickeln wird und wo das in 10 Jahren ist. Also das ist ja dann sozusagen auch ein unglaublich spannender Prozess, auch wenn man dann sozusagen die eigentliche Bautätigkeit längst abgeschlossen hat. Aber dieses, dass man natürlich Zukunft gestaltet für so viele Menschen, ist schon das Anspruchsvolle. Ein viertes Projekt haben wir noch rausgegriffen, nämlich die Perlach Plaza. Da ist der Name schon, es klingt schon ein bisschen nach Luxus hier, aber da ist auch eben sozusagen wieder ein großes Areal, wo es auch ganz stark sozusagen um Dienstleister, Gastronomie, Hotellerie geht. Jan, was ist die Perlach Plaza?
Ja, also das Interessante dabei ist eigentlich, dass wir eine ähnliche Konstellation haben wie zum Beispiel bei den Geopark-Projekten mit einer sehr hohen Nutzungsdurchmischung. Die geht da noch ein bisschen mehr in, sage ich mal, in das Gewerbe rein. Weil der Hintergrund ist, Perlach selbst ist ein Stadtteil, der in den 60er Jahren entstanden ist, der aufgrund eines Wettbewerbs basiert und damals halt noch diese klassische Funktionstrennung hatte, die man kennt, mit sehr großen Wohnanlagen, mit riesigen Innenhöfen, teilweise auch in Unräumen, muss man sagen. Und der zweite Wettbewerbsteil, der dann diese Mitte hergebracht hätte, der wurde nie realisiert. Und das ist jetzt sozusagen eine Heilung dieses Fehlers aus den 70er Jahren, die man im Prinzip jetzt der freien Wirtschaft gibt. Ja? Und wir stellen da aber auch trotzdem auch bei den privaten Bauherren eine sehr große Verantwortung dafür fest. Ja? Und haben eigentlich auch die Expertise, die wir bei den anderen öffentlichen Projekten gewonnen haben, da sehr gut einsetzen können, weil wir, glaube ich, schon immer sehr stark aus der Stadt rausdenken. Ja? Und natürlich versucht man bei so einem Projekt, die Ziele des Investors auch zu realisieren, aber auch mit dem Hintergrund, dass das Ganze nur funktionieren kann, wenn es als Stadtbaustein wirklich funktioniert. Und das ist eben ein sehr komplexes Projekt mit U-Bahn-Anschluss, wo wir unter den Gebäuden, die aufgeständert sind, teilweise eine öffentliche Marktfläche noch haben, die funktionieren muss mit dem ganzen Anlieferungsverkehr, gleichzeitig der Fußgängerverkehr. Es gibt über den zweigeschossigen Gewerbesockel gibt's eine Grünfläche, die wiederum dem Wohnen dient als Eingangssituation, das darüber gestaffelt ist. Also quasi nochmal so eine halbprivate Zone im Park, was uns auch sehr wichtig war. Also diese ganze Nutzungsmischung soll ja trotzdem letzten Endes nicht dazu führen, dass die Leute kein Zuhause haben, keine Entree-Situation, keine Adressbildung haben, sondern sie sollen sich auch irgendwohin zurückziehen können, um sich dann wieder der Stadt öffnen zu können. Und das ist schon immer, glaube ich, das, was sich durch alle Projekte durchzieht, dass wir da sehr lange und sehr intensiv dran arbeiten, an dieser Differenzierung von diesen unterschiedlichen Qualitäten innerhalb eines Projekts bei gleichzeitig sehr hoher Nutzungsdichte, die wir schon versuchen auch, also manchmal sogar noch auf die Spitze zu treiben, um an bestimmten Punkten noch mal mehr Frequenz reinzubringen, ja? Und dann auf anderen Stellen dann vielleicht auch ein bisschen mehr Freiraum zu erlauben. Und das ist schon eine Sache, wo wir, glaube ich, die Projekte vielleicht noch ein bisschen intensiver kneten, wo vielleicht andere Kollegen, sage ich jetzt mal, vielleicht eher die Fassade noch mal gehen und sagen, da, das ist ein sehr wichtiger Baustein, ist für uns auch sehr, sehr wichtig, aber erstmal muss das funktionieren und dann folgen ja nicht die anderen Punkte daraus.
Wunderbar. Vielen Dank. Wir haben, glaube ich, einen kleinen Einblick jetzt mal gewonnen in eure komplexen Tätigkeiten. Man kriegt schon mit, dass nicht ein Projekt wie das andere ist und jedes doch sehr für sich viele Herausforderungen birgt. Vielleicht nochmal abschließend, wir hören viel über die Wohnungsnot, gerade in Deutschland und sozusagen das Wachstum der Städte etc. Hat München dieses Potenzial auch innerhalb Deutschlands sozusagen für andere deutsche Städte schon so ein bisschen eine Vorbildwirkung? Also wir hören natürlich immer, dass in München der Wohnungsdruck und die Wohnungsnot und die Wohnungskosten dramatisch sind. Wenn man euch zuhört, hat man das Gefühl, sie tun eher an allen Ecken und Enden, vielleicht ein Tick spät sozusagen, aber sie expandieren. Aber spürt sie sozusagen, dass da offensichtlich auch quasi ein Keim gesät wird, der sehr wohl, dass das sozusagen in anderen Städten, sagen wir mal von Wien jetzt nach München und von München sozusagen in weiteren deutschen Städten passiert?
Also ich stelle wirklich fest, dass die Stadt sehr bemüht ist. Ich habe auch mitbekommen, dass einfach bei den Projekten zum Beispiel die Stadtplanung noch viel stärker, intensiver an den Projekten mitwirkt, als wir das zum Beispiel von Wien aus kennen. Aber die Situation ist eben, so wie du auch sagst, es ist einfach nicht leicht. Immer der Wohnungsdruck ist sicher ein noch größerer als hier in Wien. Die Grundstücksflächen sind noch wesentlich teurer. Knappheit ist sozusagen noch mehr gegeben. Und der Bausektor ist halt von einer noch größeren Preisexplosion betroffen, weil einfach die Konjunktur der letzten Jahre einfach irgendwo schon extrem dazu geführt haben, dass einfach die Baupreise wirklich explodiert sind. Und entsprechend ist natürlich die aktuelle Situation wirklich nicht ganz einfach. Zum einen, man muss liefern, man muss Wohnungen bauen, nicht nur Wohnungen, sondern eben die ganzen Institutionen dazu noch. Und gleichzeitig aber zu Preisen, die momentan eben der Markt vorgeben. Und das sind nicht unbedingt die Preise, die sich die Politik vorstellt. Oder der Bauherr.
Mhm. Anspruchsvoll.
Ja, also München ist vielleicht jetzt nicht ganz exemplarisch für ganz Deutschland, aber da kommt sicherlich einiges zusammen, was teilweise in anderen Städten da ist. Wir haben halt schon eine relativ große Konzentration auf dieses Stadtzentrum, die ist sehr stark da, auch jetzt was die Infrastruktur betrifft. Und das ist natürlich schon auch erstmal eine Bremse. Es werden neue Stadtteile entwickelt, aber die bringen natürlich auch wieder neue Probleme mit sich in der Infrastruktur. Ich glaube, die große Herausforderung wird sein, einfach so diese Stadt-Saumbereiche so ein bisschen nachzuverdichten. Und das ist natürlich dann das große Rad, was gedreht werden muss, weil da geht es dann die ganze Nord-Mai-Backyard-Diskussion, die da noch ansteht. Aber letzten Endes ist, glaube ich, jetzt schon der Punkt da, wo München da einfach eine Wende macht und auch versucht, ja, wo da große Anstrengungen da sind. Einfach weil der Druck, der hält an und der wird nicht weniger werden.
Viele neue Aufgaben. Hervorragend. Genau, der Abschluss zum Gespräch. Ich danke euch. Wir sind fertig. Bestens. Danke.